Ich möchte zum Anfang noch beten und dann starten wir rein ins Thema und ich freue mich drauf. Kein Problem. Jesus, wir danken dir, dass wir hier jetzt zusammen sein dürfen als deine Braut, dass du uns teuer erkauft hast mit deinem Blut, dass wir uns Christen nennen können, Menschen, die Christus nachfolgen. Jesus, und das wollen wir. Wir wollen dir nachfolgen von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit all unserem Denken und allem, was du uns gegeben hast, wollen wir dir die Ehre geben. Und ich bitte dich, dass du jetzt diese Predigt gebrauchst, um eine noch größere Begeisterung dafür zu bekommen, wer du bist, dass du unsere Herzen öffnest, Geist Gottes, um zu sehen, wie wunderbar, gnädig und barmherzig unser wunderbarer Gott ist. Und dass wir ja jauchzen und frohlocken darüber, was du getan hast und was du immer noch tust. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir befinden uns ja bei mir. David und ich machen da ja so unterschiedliche Predigtreihen. In der Predigtreihe über das Wesen Gottes. Ich habe da jetzt schon 5, 6 Predigten drüber gehalten. Könnt ihr euch auf YouTube anhören. Muss ich jetzt nicht nochmal zusammenfassen. Und ich habe mich jetzt auch darauf festgelegt, weil man könnte da ein Jahr lang locker predigen über die unterschiedlichen Eigenschaften Gottes. Nur noch 3-mal zu predigen. Und also mit der heute einschließlich. Und wer vor ein paar Wochen dabei war, der weiß, dass ich da über die Gerechtigkeit Gottes gepredigt habe. Dass ich darüber gepredigt habe, dass wir einen gerechten Gott haben, der kein Unrecht ungestraft lassen wird. Und der am Kreuz von Golgatha in Jesus Christus allem Unrecht Genüge getan hat, so dass wir, wenn wir zu Christus kommen, Vergebung für das Unrecht bekommen, was wir tun, was jeder von uns tut. Und am Kreuz von Golgatha können wir vor allen Dingen 2 Sachen sehen. Zum einen eben diesen Zorn Gottes, diese Gerechtigkeit Gottes auf all das, was böse ist, auf all das, was zerstört, was wir als Christen Sünde bezeichnen, diese Trennung zu Gott, dass wir etwas anderes zum Objekt unserer Begierde, unserer Anbetung gemacht haben. Und am Kreuz von Golgatha können wir aber noch etwas ganz anderes sehen, nämlich die Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Denn er hätte es nicht nötig gehabt, herabzusteigen. Er hätte uns alle platt machen können. Das wäre sein gutes Recht gewesen, denn er ist vollkommen gerecht. Aber er ist auch vollkommen barmherzig und vollkommen gnädig. Und diese beiden Eigenschaften Gottes, prinzipiell seine Eigenschaften, die er besitzt, stehen niemals irgendwie im Widerspruch miteinander, dass er sich entscheiden muss, oh, bin ich jetzt lieber gerecht, bin ich jetzt lieber barmherzig? Nein, er ist voll gerecht, aber er ist auch voll Barmherzigkeit und voller Gnade. Und es ist ein herrliches Thema, über die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes reden zu dürfen. Und ich möchte mir mit euch heute vor allen Dingen 2 Bibelstellen angucken, eine im Alten Testament und eine im Neuen Testament. Und bei der einen wird es ganz logisch sein, passt zum Thema, und bei der zweiten werdet ihr vielleicht erstmal die Stirn runzeln und euch fragen, ja, warum schauen wir uns diese Bibelstelle an? Aber das hat einen Grund und alles läuft auf unseren barmherzigen und gnädigen Gott hinaus. So, lasst uns mal die erste Bibelstelle aufschlagen, die wir heute vor allen Dingen im Fokus haben. Da könnt ihr euren Finger drinnen lassen, nämlich 2. Mose 34. Ich werde wahrscheinlich heute öfter Exodus sagen, weil das einfacher ist als immer 2. Mose. Das ist einfach die lateinische Bezeichnung für das Buch. Exodus bedeutet Auszug, also geht es um den Auszug aus Ägypten. Und in Kapitel 34 im 2. Buch Mose lesen wir die Verse 6 und 7. Die Verse 6 und 7. Im Übrigen ist das mein 1. Punkt, dieser Abschnitt, der 2. Bibelvers mein 2. Punkt. Und dann schauen wir uns noch die praktischen Konsequenzen an aus der Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Aber nun zu 2. Mose 34, die Verse 6 und 7. Da offenbart sich Gott selber. Er spricht diese Worte selbst. Und wir können lesen, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Also wir müssen uns bei diesem Text vor Augen halten, ja. Hier spricht Gott selbst. Was Mose hier schreibt, hat Gott selbst über sich gesagt. Ja, wenn wir die Psalmen lesen, dann lesen wir, was Leute über Gott sagen, was auch alles wahr ist. Aber wenn Gott selber etwas sagt, dann hat das nochmal ein stärkeres Gewicht. Gott offenbart sich selbst und letztlich zeigt es uns, was im Herzen Gottes vor sich geht, was das Zentrum seines Wesens ist. Und diese Verse, die wir hier lesen, ist sehr wahrscheinlich der Höhepunkt der Gottesoffenbarung neben der Offenbarung, die wir in Jesus Christus haben. Das können wir auch ganz einfach dadurch erkennen, dass wenn wir im Alten Testament vor allen Dingen so ein bisschen durchblättern, dass immer wieder dieses Thema Gott ist gnädig und barmherzig aufkommt. Etwas verändert, aber es kommt immer wieder auf. Ich habe euch mal zum Beispiel mitgebracht, Psalm 86, 15. Da sagt der Psalmist, du aber Herr bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Und selbst der Prophet Jona, vielleicht kennt ihr die Geschichte, der keine Lust hatte, zu dem Volk Ninive zu gehen, sondern sich gedrückt hat. Am Anfang sieht es so aus, weil er Angst hat vor den Leuten in Ninive, dass die ihn platt machen. Aber am Ende kommt er eigentlich zu dem Schluss in Kapitel 4. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Ist doch interessant, dass das Jona schon wusste im Herzen, Gott will Barmherzigkeit, er will Gnade mit Ninive und er will nicht das Gericht. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Aber lasst uns mal ganz kurz anschauen, in welchem Kontext diese zwei Verse, die wir gerade gelesen haben, stehen. Könnt ihr ja mal zu Hause in Ruhe nachlesen. Ich denke, das Buch Exodus ist so mit das populärste von den fünf Büchern Mose neben dem ersten Buch. Dann wird es so ein bisschen viele Gesetze und viele Namensregister und so weiter. Aber das liest sich noch gut, da ist Story und so weiter dahinter. Und vielleicht habt ihr das halt auch ein bisschen im Kopf. In Kapitel 32, also zwei Kapitel davor, können wir davon lesen, nachdem Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat und ganz viele tolle Wunder getan hat, dass das Volk sich einen Gott gemacht hat. Das goldene Kalb nennen wir das und es angebetet hat und in Sünde gefallen ist. Und dann können wir davon lesen in den weiteren Versen, dass Gottes Zorn darüber entbricht. Und dann können wir lesen, wie Mose dann eintritt und Fürbitte hält und Gott bittet, dass er gnädig ist mit seinem Volk. Dann können wir wiederum kurz darauf lesen, dass dann aber Mose derjenige ist, der das Volk straft. Ja, ganz interessant, der zermalmt dann das Kalb und gibt es den Leuten zu trinken. Das ist die Folge von Götzendienst, es ist bitter. Und dann können wir aber lesen, dass Gott doch Strafe bringt, aber nur diejenigen, die auch involviert waren in diesem Ganzen. Und letztlich geht es dann weiter, dass Mose mit Gott in Begegnung tritt, nachdem das war mit dem goldenen Kalb. Und Mose in Exodus 33, also ein Kapitel davor, und darauf bezieht sich letztlich auch unsere Stelle, zu Gott sagt, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wenn wir über Herrlichkeit nachdenken, ich weiß nicht, was ihr da so im Kopf habt, es ist irgendwie schwer, das so zu definieren. Letztlich ist es die Zusammenfassung von dem, was Gott ist, das, was er ausstrahlt, wenn man ihm begegnet, wie herrlich er ist, wie schön all das ist, was er, ja, einfach die Zusammenfassung seines Wesens. Im Hebräischen steht da das Wort Kavod, also es ist eine Schwere. Es hat Gewicht, wenn Gottes Herrlichkeit uns begegnet. Und dann, ein Vers später, sagt Gott, ich werde mich dir offenbaren. Ich werde an dir vorübergehen und mein Wesen dir offenbaren. Aber du wirst mich nicht anschauen können, denn wenn du mich siehst, musst du sterben. So heilig, so herrlich bin ich. Du darfst mich nur noch von hinten sehen. Das ist der Kontext sozusagen, in dem sich unsere Verse befinden. Und dann am Anfang von Kapitel 34 geht dann Mose auf den Berg Sinai und dann kommen wir zu dieser Gottesbegegnung, die wir hier lesen. Ich will nochmal hinweisen, in meiner letzten Predigt ging es um das Gericht Gottes. Gott wird jedes Unrecht richten. Und es ist da erstaunlich, wenn wir lesen, wie das Volk, was Gott aus Ägypten geholt hat, was er mit starker Hand herausgeführt hat, wo jeder denkt, jetzt müssten die doch in Lobpreis ausbrechen, weil sie Gott so herrlich gesehen haben, dass dieses Volk versagt und unsere natürliche Reaktion darauf wäre, platt machen. Also wer sich so verhält, nachdem er sowas erlebt hat, platt machen. Aber Gott macht etwas anderes. Er offenbart sich in diesen Versen. Und ich möchte kurz mit euch näher darauf eingehen. Gott sagt, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist. Nochmal, Gott offenbart hier seine Herrlichkeit. Das, was ihn im Kern ausmacht. Und das Erste, was Gott sagt, nachdem er seinen Namen ausspricht, ist, ich bin stark und ich bin barmherzig und gnädig. Das ist interessant. Wenn wir an Gott denken, kommt uns zuerst seine Allmacht, seine Heiligkeit und all diese Dinge, die wunderbar und die herrlich sind. Aber Gott sagt hier nicht, ja, ich bin der Allmächtige, ich bin der Heilige, ich bin ganz präzise, ich bin ernüchtert über euch, ihr versagt immer wieder. Nein, er sagt, ich bin barmherzig und gnädig. Ich bin barmherzig und gnädig. Und es ist gut, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Denn genauso wie das Volk Israel versagt, immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, es ist ein Bild für uns. Genauso versagen wir. Und wenn wir fordern, eigentlich müsste Gott die doch platt machen, dann fordern wir auch, dass Gott genau dasselbe mit uns tut. Wir dürfen so dankbar sein, dass wir einen Gott haben, der gnädig und barmherzig ist. Du und ich, wir haben ihnen tausende, abertausende Gründe gegeben, nicht mit uns barmherzig und gnädig zu sein. Aber keiner dieser Gründe war groß genug, dass seine Gnade nicht größer sein könnte. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich? Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. In Exodus 33, also das Kapitel davor, wo Mose dieses Gespräch mit Gott hat, sagt er ja, ich werde meine Güte an dir, meine Herrlichkeit dir offenbaren, werde meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Und dann sagt er in Vers 19, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So ist Gott. Gnade geht immer von Gott aus. Die können wir uns nicht erkaufen, die können wir uns nicht erarbeiten. Gott sagt, wem gegenüber er gnädig ist. Und in einem Psalm heißt es, in Psalm 86,5, dass alle, die Gott anrufen, dass er reich an Gnade ist für alle, die ihn anrufen. Also, wenn du denkst, Gott hat keine Gnade für dich oder du dieser Gnade noch nie begegnet bist, dann rufe ihn an. Er ist reich an Gnade, er hat mehr als genug an Gnade. Und dann heißt es weiter, nachdem er barmherzig und gnädig sagt er, er ist langsam zum Zorn. Gott ist langsam zum Zorn. Im Hebräischen, wenn man das versuchen würde, ins Deutsche zu übersetzen, das ist immer manchmal nicht so einfach, steht da so viel wie, dass er lange Nasenlöcher hat. Also ist ein bisschen, kennen wir nicht im Sprachgebrauch, was dahinter steht, ist einfach der Gedanke, wenn man kurze Nasenlöcher hat, dann ist man sehr ungeduldig und wird sehr schnell aggressiv. Ja, da kannst du dir einen Bulle vorstellen, der nur die Löcher hat, aber keine Nase oder so, und der ganz schnell aggressiv wird, wenn man ihn provoziert. Und dann gibt's ja diese Torero-Kämpfe, wo die dann sich, ganz schön grausig irgendwie, dass die auch mit den Stieren anfangen. Aber das steht ein Stück weit dahinter. Ja, wer kurze Nasenlöcher hat, wird schnell aggressiv, rastet schnell aus. Aber Gott hat lange Nasenlöcher. Oder wir können auch sagen, er hat einen langen Geduldsfaden. Das passt vielleicht besser in unserem Sprachgebrauch. Gott hat einen langen Geduldsfaden. Und wenn ihr mal im Alten Testament lest, das ist interessant. Wir können immer wieder davon lesen, dass Gott zum Zorn gereizt oder provoziert oder herausgefordert wird. Dass das Volk immer weitermacht und irgendwann gießt sich Gottes Zorn aus. Das ist dann aber nicht, wenn Gottes Zorn sich ausgießt, jetzt raste ich aus, jetzt mache ich euch platt, so wie wir das machen würden und aus einem Überschwang von Emotionen, sondern wenn Gott zornig ist, dann ist es immer zielgerichtet und dann passiert es immer aus einer Ruhe heraus und aus einem Grund heraus, warum er zornig ist. Und es braucht viel, um Gottes Zorn zu reizen. Das können wir auch im Alten Testament lesen. Das ist das Interessante, dass wir immer wieder vereinzelt Stellen finden, wo Gott zum Zorn herausgefordert wird. Aber du wirst keine einzige Bibelstelle finden, wo Gott zur Barmherzigkeit oder zur Liebe herausgefordert wird. Weil da muss er nicht herausgefordert werden. Das gibt er gerne, weil er gerne gnädig und barmherzig ist. Wenn ihr das mitnehmt heute, dann ist das sehr wichtig, weil wir denken häufig, weil wir so handeln, dass wenn wir versagen, dass der Zorn Gottes sofort oder seine Wut kommt und uns erstmal einer reinknallt und wir erstmal 5 Stunden Buße tun müssen und so weiter, bis wir dann wieder vor Gott kommen dürfen. Aber nein, er will, dass wir zu ihm kommen und seine überreiche Gnade in Anspruch nehmen. Er ist nicht schockiert über unser Versagen. So, er weiß, was in uns drin steckt. Aber er hat Gnade und überreiche Gnade für jeden einzelnen von euch, der hier heute sitzt. Ja, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, dass wir Menschen uns zu guten Werken und zur Liebe anspornen müssen. Wir brauchen das. Für uns ist es einfach, schnell auszurasten und wenn jemand einen Fehler macht, bumm, einer runterzuknallen. Aber bei Gott ist es genau andersrum. Wir müssen ihn erstmal provozieren, dass er das wirklich tut. Aber Gnade und Liebe und Barmherzigkeit kriegst du, wenn du darum bittest, wenn du zu ihm kommst. Und dann können wir weiterlesen, nachdem wir das von dem langsam zum Zorn gelesen haben, steht da, er ist langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Großer Gnade und Treue. Und das Wort, das hebräische Wort, was hier hinter Gnade steht, das kommt immer wieder im Alten Testament. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Das heißt, da steht Hesed. Im Englischen wird es übersetzt mit steadfast love. Wir können sagen mit standhafter Liebe oder mit treuer Gnade. Also das steht immer dieses Wort, wenn es darum geht, wenn Gott seine Beziehung zu seinem Volk zum Ausdruck bringt. Ja, so wie das Volk Israel sein Volk war im Alten Testament, so ist jetzt seine Gemeinde sein Volk, weil er uns teuer erkauft hat mit dem Blut seines Sohnes. Und so sagt er, er ist treu in seiner Gnade. Und wenn wir versagen, bleibt er treu in seiner Gnade. Und er hört nicht irgendwann auf, gnädig zu sein und uns im Stich zu lassen. Gott legt sich darauf fest, uns gnädig zu sein, weil wir zu seinem Volk gehören. Er ist ein treuer Bündnisgott. Und dann können wir lesen, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Tausenden Gnade bewahrt ist wieder dasselbe Wort, dieses Hesed, was dahinter steht. Gott ist seinem Volk treu. Und nicht, dass du denkst, wenn er 1000 Generationen Gnade bewahrt, also das bedeutet, wenn er 1000 Gnade bewahrt, steht dahinter 1000 Generationen, er bewahrt 1000 Generationen Gnade, bedeutet das nicht, wenn 1000 Generation 1 kommt, dass seine Gnade dann aufhört, sondern es ist einfach ein Bild dafür, dass seine Gnade weiter und weiter fließt. Gott ist gnädig und barmherzig. Und genauso wichtig ist, dass wir dann noch den zweiten Teil dazu nehmen, wo wir dann wieder bei der Gerechtigkeit sind. Da können wir lesen, sondern der aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter Heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das 3. und 4. Glied. 2 Dinge zeigen uns dieser Abschnitt. Zum einen zeigt es uns, Gott ist kein Softie. Also wenn man denkt, ja, Gottes Gnade ist Schleuderware und ich mache dann einfach so weiter und wie vielleicht manche so denken, ja, jetzt bin ich doch gerettet, jetzt habe ich doch die Gnade, jetzt kann ich so weitermachen, wie ich immer gelebt habe, dann lebst du in einer Lüge und dann hast du das Evangelium, das, was Christus für dich am Kreuz getan hat, noch nicht verstanden. Ich komme da dann am Ende noch mal kurz drauf zu sprechen, im Umgang mit Gnade. Gott wird so handeln, wie wir handeln. Wenn wir nicht um seine Gnade bitten, wird er uns auch keine Gnade gewähren. Dann wird er sein Recht sprechen. In Galater 6,7 steht, wir werden ernten, was wir säen. So, wenn wir Ungerechtigkeit säen, werden wir nicht Ungerechtigkeit ernten von Gott, sondern Gerechtigkeit. Aber es hat Konsequenzen, unser Handeln. Und Gott muss Sünden bestrafen. Aber da könnt ihr euch nochmal die Predigt von vor 3-4 Wochen anhören. Denn er ist vollkommen barmherzig und vollkommen gerecht. Und das Entscheidende ist aber, dass er viel lieber Gnade gibt, dass er viel lieber Barmherzigkeit gibt, als Zorn zu geben. Ja, ich glaube, Rocha hat das letzte Woche zitiert, diesen Vers. In Klagelieder 3,33 steht, da schreibt Jeremia, beschreibt Jeremia Gott, denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. So, wir denken das immer, Gott hat daran gefallen, wenn er Betrübung, Betrübnis und Plage schickt. Aber er hat daran keinen Gefallen. Sein Herz ist es, Barmherzigkeit und Gnade zu geben. Aber er wird Betrübnis und Plage geben. Das sagt uns dieser Vers auch ganz klar. Und der zweite Teil dieses, oder das zweite, was uns in diesem Vers gesagt wird, viele könnten sich jetzt, oder so denken wir vielleicht, uns wieder an diesem dritten und vierten Glied aufhalten. Naja, er ist ja dann doch zornig und ich gehöre dazu. So, mit mir wird er zornig sein, mit anderen ist er gnädig, aber mit mir wird er zornig sein. Aber das ist totaler Quatsch, wenn wir so denken, denn dieses dritte und vierte Glied, das bedeutet auch dritte, vierte Generation. Und jetzt seht mal den Kontrast zu 1000 Generationen Barmherzigkeit und Gnade und 3-4 Generationen Zorn. Also was Gott hier damit zum Ausdruck bringt, ist, meine Gnade ist wesentlich größer und meine Barmherzigkeit als mein Zorn. Es geht weit darüber hinaus. Ich möchte euch gnädig sein, ich möchte euch barmherzig sein. Und das bringt auch der Prophet Jesaja in Kapitel 54 wunderbar zum Ausdruck, wo er schreibt, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Also Gott sagt das. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick, mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ja, könnt ihr den Kontrast sehen? Ein Augenblick hat er sein Angesicht vor seinem Volk verborgen, aber mit ewiger Gnade möchte er da sein. Und das sagt er auch zu dir und zu mir, die wir in Christus verwurzelt und verbunden sind. Gottes Barmherzigkeit ist so ein Riesenthema und wir müssen beginnen, unsere falschen Gottesbilder abzulegen. Übrigens sind falsche Gottesbilder Götzendienst. Dass wir die niederlegen und uns durchleuchten lassen. Wie denke ich eigentlich über Gott? Naja, habe ich noch diesen zornigen Gott, der definitiv da ist, aber wie sein Geduldsfaden ist viel länger, als ich wahrscheinlich zu denken vermöge. Und habe ich diesen Blick auf seine Barmherzigkeit und auf seine Gnade? Durch den Sündenfall ist nicht nur Sünde in die Welt gekommen, sondern auch unser Denken wurde verfinstert. Und so wie wir Gott sehen, wir haben häufig falsche Vorstellungen von Gott. Und der größere Sieg, den Satan erringt in unserem Leben, ist nicht, wenn wir sündigen, was schlimm ist, keine Frage, aber das noch viel Schlimmere ist, wenn wir ein falsches Bild von Gott haben. Weil das wird entscheiden darüber, wie wir mit der Sünde umgehen, wenn wir gefallen sind. Und das wird auch darüber entscheiden, wie wir mit der Sünde umgehen, wenn sie uns begegnet. Wenn wir die Gnade und Barmherzigkeit Gottes wirklich ergriffen haben, die wir manifestiert im Kreuz auf Golgatha sehen, dann werden wir ganz anders mit Sünde umgehen. Und dann wollen wir das gar nicht, weil wir erkannt haben, wie herrlich und wunderbar unser Gott ist. Lass uns noch eine zweite Bibelstelle kurz anschauen. Schlag mal auf, Markus. Markus 6, ja, Neues Testament. Und dort ab Vers 45. Markus 6, ab Vers 45. Und ich lese das mal vor, was da steht. Der Evangelist Markus beschreibt dort eine Situation. Und zugleich nötigte er, also Jesus, seine Jünger in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und allein auf dem Land, und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und zugleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich, und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Tja, Thomas, warum so eine Schriftstelle, wenn es um die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes geht? Ihr Lieben, eins kann ich euch versprechen, nichts steht an der Bibel zufällig, wo es steht. Das ist wichtig, und nichts oder so viele Dinge im Alten Testament weisen auf Christus hin. Und so eine Situation haben wir hier auch. Wir müssen uns einfach mal, können jetzt nicht dazu, die Stellen alle nachzuschlagen, aber ich nehme euch da mal kurz mit rein in den Kontext von Exodus 34 und den Kontext von Markus 6. In Exodus 34, in diesem größeren Kontext, können wir zum einen lesen, dass Gott sein Volk Israel übernatürlich mit Manna versorgt. Könnt ihr in Exodus 16 lesen. In Markus 6, also kurz 30 ab Vers 30, können wir davon lesen, wie Jesus ein Speisewunder tut, wie ein Volk übernatürlich mit Speise versorgt. Die Speisung der 5000. In mehreren Stellen im Exodus 32 und 34 können wir davon lesen, wie Mose als der Repräsentant Gottes auf dieser Erde auf den Berg geht, um mit Gott in einen Dialog zu treten. Und genauso können wir das hier an der Stelle, die wir gerade gelesen haben, wie Jesus als Repräsentant Gottes auf den Berg geht, um mit Gott in Beziehung zu treten, um mit Gott zu reden. Dann können wir in Exodus 34 das Volk dann, wenn ihr mal zu Hause nachlest, nach dem, was wir vor uns, die Bibelstelle, die wir vor uns hatten, können wir lesen, wie Mose vom Berg herunterkommt und alle sich fürchten vor ihm, weil er so erstrahlt. Und wie er das Volk zur Ruhe bringt und sagt, hey, seid ganz entspannt, ich bin's, alles gut. Und was können wir hier lesen in dieser Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben? Wir lesen, wie Jesus vom Berg kommt, übers Wasser geht und die Jünger in Entsetzen kommen. Und Jesus sagt, hey, fürchtet euch nicht, seid getrost, ich bin's. Und dann können wir noch in Exodus 34 lesen, wie Mose in einer Begegnung, nachdem er diese Begegnung mit Gott hatte, erstrahlt, verherrlicht, also so herrlich ist, dass sie eine Decke drüber legen mussten, weil er Gottes Gegenwart erlebt hat. Und so eine ähnliche Geschichte haben wir in Markus dann auch, als Jesus auf den Berg geht in Kapitel 9 und verherrlicht wird. Ihr kennt die wahrscheinlich, diese Geschichte. Und Petrus sagt, hier ist es gut zu bleiben, hier ist es herrlich. So, es gibt sehr viele Parallelen in dem, wie die Bücher aufgebaut sind, Exodus und Markus. Aber warum erzähle ich euch das? Lasst uns nochmal jetzt Vers 48 anschauen. Aus diesem Markus 6. Und dort steht, und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Ich habe die euch schon öfters gefragt, wenn ihr diese Stelle gelesen habt, warum will Jesus denn da vorbeigehen? Warum geht er denn nicht auf das Schiff zu? Und was dahinter steht, Und das meinte ich damit, dass das Alte Testament ein Vorschatten ist auf das, was im Neuen Testament sich in Jesus manifestiert. Das Wort, was hier für vorübergehen steht, ist das gleiche, was Gott an 4 Stellen sagt, bevor er sich Mose offenbart, dass er an ihm vorübergehen wird. So was uns die es wissen wollen, das Wort heißt parerhomai. Also das steht im Griechischen, im Alten Testament, das ist die Septuaginta, da steht das gleiche Wort. Das heißt, Jesus sagt damit, ich bin dieser Herr, der barmherzig und gnädig ist. So während wir im zweiten Buch Mose, das noch in der Wolke geschehen ist und Mose schon total perplex war, haben die Jünger das viel Höhere erlebt. Sie haben Gott, den menschgewordenen Gott gesehen, der voller Barmherzigkeit und voller Gnade ist. So, wenn ihr die Evangelien lest, könnt ihr das immer wieder lesen, wie barmherzig und gnädig unser Gott ist. Der Gott, der im Alten Testament beschrieben wird, ist nicht anders als der Gott im Neuen Testament. Es ist ein und dieselbe Person. In 1. Johannes 1,14 können wir lesen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Zeig mir deine Herrlichkeit, Gott, hat Mose gesagt. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Uns wird in 2. Mose 34 von Gottes Herz berichtet, aber in den Evangelien sehen wir dieses Herz manifestiert in der Person Jesus Christus. In allem, was er tat, wie er handelte, zeigt er seine Barmherzigkeit und Gnade. Und am Kreuz von Golgatha ist der Höhepunkt dieser Barmherzigkeit. Und übrigens, ganz interessant noch, ein Fakt an der Seite. Es gibt nur eine Stelle im Neuen Testament, wo Jesus selbst sein Herz offenbart. Wo er von seinem Herz redet, wie er in seinem Herzen ist. Das können wir in Matthäus 11, 29 lesen. Und da sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sanftmut, Demut sind nochmal ganz andere Charaktereigenschaften, aber es ist doch interessant, dass Jesus nur an einer Stelle sein Herz offenbart und es auch in diese Richtung geht, wie wir es nicht erwarten würden. Dass Gott barmherzig, gnädig, sanftmütig und demütig ist. Und dass ihm das so wichtig ist, das immer wieder zu betonen, wenn er die Möglichkeit hat, von seinem tiefsten Innern zu erzählen. So zweifelst du an Gottes Barmherzigkeit, zweifelst du an seiner Gnade, dann nimm dir diese Bibelstellen und lerne das Gegenteil, dass Gott voll ist von Barmherzigkeit und Gnade. Und dass er auch mit dir gnädig sein kann, gnädig sein will. Nimm es in Anspruch. Und so möchte ich zum Abschluss noch 2 praktische Folgen aus dem Gehörten euch mit auf den Weg geben, die mir so in der Vorbereitung sicherlich hat, die Barmherzigkeit und Gnade Gottes zu erfahren, weitreichende Folgen für unser Leben. Aber 2 Dinge sind mir besonders wichtig geworden vorab. Zum einen, wie haben die Jünger auf diese Offenbarung Gottes reagiert? Wie findet man das raus? Indem man nochmal in die Bibelstelle reinschaut, was danach denn steht. Im 2. Buch Mose, Kapitel 34, lesen wir ein Vers nach der Offenbarung Gottes. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Mose neigte sich zur Erde und betete an. Das ist übrigens die erste Stelle in der Geschichte von Mose, wo Mose anfängt anzubeten. Er hat viel erlebt, diese Wunder Gottes, aber hier lesen wir, wie er auf die Knie ging und anfing, ihn anzubeten. Für der er ist. Und wenn wir in Markus schauen, können wir lesen, in Vers 51. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Die Folge, wenn wir Gottes Barmherzigkeit und Gnade wirklich sehen, ergreifen in unserem Herzen, kann nur Anbetung, Erstaunen und Verwunderung sein über so viel Gnade. Und das ist die Frage, die ich mir stelle, die ich euch stelle. Haben wir diese Hingabe, dieses Ergriffensein von dem, wer Gott ist im tiefsten Innern, von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit? Haben wir diese Überführung davon, dass wir das eigentlich nicht verdient haben? Denn das ist der Sinn von Gnade, dass man sich das nicht irgendwie verdient, sondern dass es Gott unverdient auf uns gelegt hat, obwohl wir was ganz anderes verdient haben. Mose hatte diese Offenbarung, die Jünger wussten das auch, als sie das erlebt haben. Wir haben das hier nicht verdient, was hier gerade vor unseren Augen passiert. Aber Gott nimmt uns rein in sein Reich, in seine Familie. Ich hoffe, dir ist bewusst, dass du die Gnade und Barmherzigkeit Gottes nicht verdient hast. Denn das ist existenziell wichtig für unser Christenleben. Wie wir auf die Dinge blicken, wie wir in unseren Alltag gehen, wie wir leben vor Gott, wie wir leben vor den Menschen. Und ihr Lieben, Anbetung, Verwunderung, all das bedeutet nicht, dass man das nur mit Worten tut, sondern dass wir es mit unserem Leben, in unserem Handeln, in unserem Denken, dass alles durchdrungen ist davon, von dieser Barmherzigkeit und von dieser Gnade. Dass wir getrieben sind, auch in unserem Leben diese Barmherzigkeit und Gnade weiterzugeben. An unseren Nächsten, an die Verlorenen, an die, die mir gerade richtig auf den Senkel gehen. In Christus haben wir alles und können wir andere Entscheidungen fällen, als die Welt es tut. Und wir müssen nicht mit Zorn oder Boshaftigkeit reagieren, sondern wir dürfen mit Gnade und Barmherzigkeit reagieren. Christus gibt uns das. In uns ist das nicht. Und ein zweiter Punkt, der letzte. Was bedeutet das praktisch? Ich habe es vor uns schon mal kurz angerissen. Lasst uns mal Vers 9 noch lesen als letzten Vers in 2. Mose 34. Nachdem Mose angefangen hat, Gott anzubeten, steht da, und er sprach, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe, die er ja gefunden hat, vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist. Ja, das Bewusstsein, man hat das nichts verdient. Und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Wenn du die Gnade Gottes erlebt hast, wenn du neugeboren bist, wenn Christus dein Herr und Erlöser ist, dann gehörst du nicht mehr dir, dann gehörst du nicht mehr der Sünde, sondern dann gehörst du nur einem, und das ist Jesus Christus, das ist Gott. Dafür wurdest du, dafür wurden ich geschaffen, um Eigentum Gottes zu sein, um für seine Ehre und für seine Herrlichkeit zu leben. Und ich habe vor uns das gesagt, dass es immer wieder Leute gibt, auch von anderen Religionen, die dann sagen, na, wenn euer Gott so barmherzig ist und die eigentlich nichts dazu beitragen können und er die Gnade auf euch legt, dann könnt ihr ja auch weiterleben, wie ihr immer gelebt habt. Ist ja Wurst, weil Gottes Gnade ist ja überfließend. Aber ich habe euch ja vor uns schon gesagt, nein, auch das hat Grenzen. Wenn wir bewusst in Rebellion gegen Gott leben und denken, wir sind Christen, dann stimmt das nicht. Das passt nicht zusammen. Das geht nicht ineinander. Sondern wenn wir diese Gnade erfahren haben, dann werden wir unser Leben verändern. Heißt nicht, dass wir hinfallen, heißt nicht, dass wir versagen, aber es ist unmöglich, in Sünden zu verharren, in bewussten Sünden zu bleiben. Paulus beschreibt das auch in Römer 6. Er sagt, ihr denkt, ihr könntet weiter in Sünde leben, damit die Gnade irgendwie noch überströmender wird. Das sei ferne. Also die Argumentation gibt es schon seit 2000 Jahren. Die ist nicht neu. Das sei ferne, das ist totaler Blödsinn. Weil dann bist du kein Knecht Gottes, sondern bist du noch immer ein Knecht der Sünde. Und dann hast du überhaupt nicht ergriffen, wie herrlich und wunderbar Gott ist. Und wie viel es ihn gekostet hat, dich freizukaufen. Wir sind sein Eigentum, wenn seine Gnade auf uns liegt. Und zum Abschluss möchte ich euch noch, einer hat das ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja, auch dieser Umgang mit der Gnade Gottes, die auch sich immer wieder irgendwie durchzieht in christlichen Kreisen, dieses, ach ja, Gott vergibt doch am Ende sowieso, dass es so nicht funktioniert, sondern dass es bedeutet, Gnade ist etwas Kostbares, ist etwas Wertvolles und ist keine Schleuderware. Und wer das mal wunderbar auf den Punkt gebracht hat vor etwas mehr als 80 Jahren, war Dietrich Bonhoeffer. Und er wusste auch, an was er schreibt, denn da wurden Christen nicht so nett behandelt, wenn sie nicht konform mit dem Regime waren, sondern es hat etwas gekostet, Jesus nachzufolgen. Es hat etwas gekostet, sein Leben für ihn niederzulegen. Und Bonhoeffer schreibt in seinem Buch, beschreibt er, was er beobachtet unter Christen, nämlich wie Christen mit billiger, er bezeichnet das als billige Gnade, wie sie Gnade als Schleuderware verwenden. Und er bezeichnet die Gnade, wie sie uns die Bibel offenbart, als teure Gnade. Und ich möchte euch deswegen einfach nur zum Abschluss zwei Auszüge aus seinen Gedanken mitgeben auf dem Weg. Und ihr könnt euch ja mal fragen, wie ihr mit der Gnade Gottes in eurem Leben umgeht, wie ihr sie auf euer Leben anwendet. Es sind ganz viele Seiten, die er da schreibt. Ich habe jetzt mal etwas exemplarisch rausgegriffen. Zu billiger Gnade schreibt Bonhoeffer. Billige Gnade heißt Gnade, heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Er schreibt dann auch an einer Stelle, es ist Schleuderware. Kann jeder nehmen. Und zu teurer Gnade schreibt er, teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, und das ist ganz wichtig, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Sehe ich jetzt als Bestätigung. Okay, wir werden jetzt keinen Lobpreis machen. Wir werden jetzt gleich den Gottesdienst beenden. Aber ich habe es jetzt so gedacht, nehmt das jetzt einfach mal mit. Zwei Gedanken. Zum einen, habt ihr ein falsches Bild von Gott? Habt ihr noch diesen Gott im Kopf, der sofort bei einem Fehler einer reinhaut? Wenn ja, dann bringt das Gott, dass er euer Herz in die richtige Position rückt und dass ihr ihn sehen könnt, wie er ist. Und zweitens, wie geht ihr mit der Gnade Gottes um? Ist es so, ja, nehme ich halt mit, oder ist es wirklich etwas, was euer Handeln bestimmt, was eure Nachfolge bestimmt? Und ich möchte jetzt eine Minute einfach Zeit nehmen, mal Stille zu haben, das kurz sacken zu lassen und dann bete ich noch zum Schluss. Jesus, wir danken dir für die Zeit und wir danken dir vor allen Dingen über allem, dass du barmherzig und gnädig bist und dass allein dein ein Ausdruck deiner Gnade ist, dass wir hier stehen, dass unser Herz schlägt, dass wir atmen, dass es regnet, die Erde nass wird. Das sind alles auch Dinge, die du gesagt hast, woran du deine Gnade, deine Liebe auch zeigst zu allen Menschen, dem du es regnen lässt über die Gerechten und die Ungerechten. Jesus, und wir danken dir, dass wir deine deine, ja, die Gnade, die über diese, ja, wenn man so nennen will, allgemeine Gnade hinausgeht, dass wir sie erleben durften. Am Kreuz auf Golgatha, dass du unsere Herzen geöffnet hast. Darüber, wer wir sind und wie, in welcher Position wir zu dir stehen. Und dass du uns nicht abgelehnt hast, sondern dass du deine Gnade auf uns gelegt hast. Sodass wir jetzt zu dir kommen dürfen, ganz freimütig, auch wenn wir versagen. Dass du willst, dass wir zu dir kommen und deine Gnade, deine Vergebung, deine Barmherzigkeit in Anspruch nehmen. Herr, ich bitte dich um eine ganz tiefe Offenbarung, auch in der Woche, die jetzt vor uns liegt, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Gnade. Dass es aufgeht in unserem Herzen und dass es einfach unser Handeln, unser Denken prägt im Umgang mit dir, wie wir im Gebet vor dir stehen, aber auch im Umgang zu unserem Nächsten. Ja, und selbst im Umgang mit uns, Herr. Weil wir häufig wahrscheinlich weniger Barmherzigkeit mit uns haben, wie du mit uns hast, Herr. Ich bitte dich, dass du uns wirklich die Herzensaugen öffnest über der, wer du bist. So wie du dich Mose offenbart hast, dass wir das auch sehen können und dass unser Angesicht doch strahlen von dem, wer du bist, weil wir dir begegnet sind und dass die Welt verändert wird durch diese Begegnung mit dir, Herr, die du ja auch durch uns wirken möchtest. Wir danken dir, dass du jetzt mit uns gehst, auch in diesen Abend, in diesen weiteren Tag und in die kommende Woche und dass du gnädig und barmherzig mit uns bist in deinem Sohn Jesus Christus. Jesu Namen. Amen.
Wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.